mich wirklich, ob wir noch eine Demokratie haben. Meiner Meinung nach nicht. Was ich in der Schule gelernt habe, ist Gewaltenteilung. Die haben wir hier nicht.
Dieses Regime ist es nicht wert, sich gegen das eigene Volk zu stellen. Ganz einfach.
Wie 1989. Genau dasselbe. Es ist aber noch viel bewegender als 1989. Weil dieses Regime, was jetzt hier uns tyrannisiert, ja nicht so klar sozusagen die Bevölkerung tyrannisiert wie 89 die DDR.
Wisst ihr, was das heißt? Ein Militärtribunal, meine Freunde. Das ist kein Spaß.
Das Schöne ist, wir haben euch, nicht nur ihr habt diese Kameras, die Dinger, die sind heute sogar sendefähig. Wir haben eure ganzen Fressen auf Film. Und ihr kommt richtig schön vor Gericht für den Unfug, den ihr hier veranstaltet habt.
Ihr sollt das Volk schützen und nicht die Wirtschaft da oben. Ihr macht euch alle strafbar.
Womit machen die sich denn strafbar?
Sie schützen nicht das Volk, sie schützen die Obrigkeit da oben. Sie stürzt uns alle ins Verderben. Und jetzt verschwinde.
Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse.
Aufnahmen wie dieser Best-of-Hygiene-Demos-Zusammenschnitt von Spiegel TV, den die Redaktion auf YouTube mit Corona-Soundtrack Volume 2 beschreibt, sind heute aus unserer Berichterstattung kaum mehr wegzudenken. Die Demonstranten wettern gegen die Regierung, gegen die Medien und auch gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Dabei ziehen sie Vergleiche zum Dritten Reich, manchmal auch zur DDR. Die Gründe, warum sie alle auf die Straße gehen, sind vielfältig. Und wenn man ihnen zuhört, scheint sich dennoch ein Muster zu ergeben. Sie sprechen von denen da oben. Davon, dass es in Deutschland keine Demokratie mehr gäbe. Kurzum, sie fühlen sich betrogen. Und einige von ihnen haben ihre ganz eigene vermeintliche Wahrheit gefunden. In Verschwörungsnarrativen. Doch wie kommt es, dass Menschen sich dafür entscheiden, wissenschaftliche Fakten, wie beispielsweise die Sinnhaftigkeit von Impfungen, abzulehnen? Wer sind diese Menschen? Die Wissenschaft nennt sie Denialisten. Was genau Denialismus ist, warum Menschen sich diesen alternativen Fakten zuwenden und wie man am besten damit umgeht, darüber wollen wir heute in dieser Podcast-Episode sprechen. Doch kommen wir erst einmal dazu, was genau Denialismus überhaupt ist. Das Wort Denialismus kommt vom englischen Wort to be in denial. Übersetzt bedeutet das, etwas abstreiten, etwas nicht wahrhaben wollen oder die Tatsache nicht anerkennen wollen. Hiermit lässt sich auch relativ schnell erkennen, worum es bei Denialismus geht. Universelle, meist wissenschaftliche Fakten werden bewusst abgelehnt. Zerfass erklärte es 2021 in einem Paper des Communication Trend Radar folgendermaßen. Denialismus ist ein psychologischer Abwehrmechanismus, in welchem Menschen universell gültige Fakten und Wahrheiten ablehnen. Stattdessen bevorzugen sie radikale oder kontroverse Ideen. Bei diesen kontroversen oder radikalen Ideen, wie Zerfass sie nennt, handelt es sich oft um Verschwörungsnarrative. Um besser zu verstehen, was genau hinter diesen Verschwörungsnarrativen steckt, hören wir gleich eine Definition von Pierre Lamberti aus einem Interview mit ClickSafe Germany. Das Video hierzu findet ihr auf YouTube. Pierre Lamberti selbst ist Sozialpsychologin und befasst sich in ihrer Forschung vor allem mit Verschwörungstheorien. Sie definiert Verschwörungstheorien wie folgt.
Verschwörungstheorie oder wie ich sage Erzählung, da geht es darum, dass man annimmt, dass dunkle Mächte im Verborgenen einen geheimen Plan aushecken, um der Gesellschaft zu schaden. Da sieht man auch ein bisschen, das ist was anderes als eine Falschinformation. Bei einer Falschinformation erzählt eine Person was nicht stimmt. Das muss nicht immer mit einer bösen Intention sein. Bei einer Desinformation, da geht es wirklich darum, dass jemand mit Absicht falsche Informationen verbreitet, um Menschen in die Irre zu führen oder politisch in irgendeine Richtung zu mobilisieren. Das heißt, Falschmeldungen oder Desinformation kann Verschwörungserzählungen enthalten. Das ist auch oft miteinander verbunden, muss es aber nicht zwangsläufig.
Auch wenn wir uns bisher in dieser Episode nur auf die Corona-Pandemie bezogen haben, ist Linealismus und der verbreitete Glaube an Verschwörungsnarrative nichts Neues. Im Laufe der Geschichte kam es immer wieder zu Zeiten, in denen sich immer mehr Menschen Verschwörung zugewendet haben. Auch hier wollen wir noch einmal gemeinsam Pia Lamberti zu Wort kommen lassen. Dafür haben wir einen Zusammenschnitt aus ihrem ClickSafe-Interview und einem weiteren Interview vorbereitet, das sie mit dem Podcast-Format »Erzähl mir was Neues« vom YouTube-Kanal SWR1 Leute geführt hat.
Verschwörungserzählungen gibt es schon immer quasi. In der Psychologie wird mittlerweile sogar diskutiert, ob es nicht eine evolutionäre Verankerung gibt. Und man geht davon aus, dass es Verschwörungserzählungen seit Menschengedenken gibt, seitdem Menschen in sozialen Gemeinschaften zusammenleben. Beispielsweise auch im Mittelalter gab es schon diverse Verschwörungserzählungen, die teilweise sogar gewalttätige Konsequenzen haben. Also beispielsweise als der schwarze Tod, die Pest, auftrat in Europa, wurden Juden bezichtigt, die Brunnen vergiftet zu haben. Das führte dann zu zahlreichen Pogromen von Menschen gegen jüdische Gemeinschaften. Also man sieht, das gibt es schon lange. Es gibt Studien aus den 80er Jahren, die auch zeigen, dass es da schon Lügenpressevorwürfe gab und diverse andere Verschwörungserzählungen präsent sind. Es ist also kein Phänomen, das nur in den sozialen Medien vorkommt oder deswegen ja erst groß geworden ist.
Der ist ganz alt, ne? Die Narrative sind irgendwie immer die gleichen, aber die können sich ganz gut an gesellschaftliche Entwicklungen anpassen. Das heißt, wenn in der Gesellschaft was diskutiert wird, gibt es in der Regel auch aus dieser Szene eine Reaktion.
Pia Lamberti deutet in ihrem letzten Zitat schon an, was der Grund dafür sein könnte, warum der vermehrte Glaube an diese Theorien eher in Phasen auftritt. Sie sind oft eine Reaktion auf eine vorherrschende Situation. Das heißt, einfach gesagt, es muss immer etwas Gravierendes passieren, damit Menschen anfangen, solchen Theorien Glauben zu schenken. Das muss nicht immer wie momentan ein weltweites Problem sein. Es reicht auch, wenn bei einem dieser Menschen etwas im Privatleben passiert. Das kann eine Trennung sein oder der Verlust des Jobs. In jedem Fall muss dieser Mensch aber einen Verlust über Kontrolle spüren. Spüren deshalb, weil es sich dabei nicht immer tatsächlich um einen Kontrollverlust handeln muss. Es reicht schon, wenn derjenige denkt, er würde die Kontrolle über etwas verlieren. In der momentanen Situation können wir jedoch sagen, dass dieser Kontrollverlust tatsächlich existiert. Die Pandemie hat vieles verändert und das Leben, wie wir es kannten, gibt es so nicht mehr. Aber was sind das nun für Leute, die diese Narrative weiterverbreiten? Pia Lamberti sagt dazu:
Es ist noch gar nicht so leicht zu sagen, wer genau Verschwörungserzählungen zu welchem Zweck verbreitet, weil es dazu auch einfach noch keine Studien gibt. Man kann aber versuchen, das vielleicht so ein bisschen zu unterteilen in Menschen, die das machen, weil sie wirklich daran glauben, weil sie meinen, sie haben die Wahrheit, die einzige Wahrheit für sich gefunden. Menschen, die versuchen, damit auch Geld zu machen. Es gibt immer wieder Leute, die ja die Angst der Menschen nutzen, um das in eigenen Profit umzusetzen. Menschen, die das nutzen, um politisch zu mobilisieren, weil man mit Verschwörungserzählungen natürlich auch Hass verbreiten kann. Ich glaube aber, viel wichtiger als die Frage, warum verbreiten Menschen das, ist, was macht das mit den Menschen, die es lesen? Und hier wissen wir, dass schon die einmalige Konfrontation mit einer Verschwörungserzählung, also wenn man einmal eine Verschwörungserzählung liest, das dazu führt, dass Menschen misstrauischer werden, dass sie sich mehr von der Gesellschaft entfernt fühlen, dass sie beispielsweise auch weniger bereit sind, sich impfen zu lassen. Also der Glaube an, beziehungsweise ja die Verbreitung von Verschwörungserzählungen hat Konsequenzen.
Wie eben bereits erwähnt, hat Corona für uns viel verändert. Veränderungen bedeuten auch immer Stress, gerade wenn sie in einem Ausmaß passieren, wie es in der Pandemie der Fall ist. Dazu kommt, dass viele Leute nicht glauben können, dass ein so einschneidendes Ereignis auf reiner biologischer Willkür basiert. Lamberti sieht dies in unserer Psyche begründet.
Erstmal ist es so, dass für Menschen der Zufall tatsächlich etwas ist, das Stress bedeutet. Also ne, Stichwort Kontrolle nochmal wieder. Und für Menschen ist es oft auf den ersten Blick handelbarer, von einem bösen Verschwörer auszugehen, als zu denken, das ist jetzt einfach passiert, weil ich weiß nicht, welches Tier jetzt aktuell verantwortlich ist für die Pandemie, also wie der Forschungsstand da ist. Aber dass ein Tier das auf einen Menschen übertragen haben soll, das ist ja für viele erstmal nicht verständlich. Menschen gehen auch tendenziell davon aus, dass wenn etwas Großes passiert, dass das auch eine große Ursache haben muss. Also die Verschwörung ist dann für viele Menschen naheliegender als eben ein natürlicher Ursprung. Darüber hinaus bieten Verschwörungserzählungen natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu überhöhen. Also man fühlt sich besonders, man ist scheinbar die Person, die einzige Wahrheit kennt, also so eine Art Geheimwissen, über das die Person scheinbar verfügt. Und dadurch kann man sich natürlich über andere erheben. Das sieht man ja im Internet auch sehr oft, dass Menschen dann davon sprechen, die anderen sind nur die dummen Schlafschafe oder eben Teil der Verschwörung. Genau, und das sind so die psychologischen Funktionen, die hier dahinter stecken.
Nun kann man sich natürlich schnell fragen, wie es sein kann, dass Menschen eher etwas Kontroverses in Erwägung ziehen, als auf die Wissenschaft zu vertrauen. Der erste Gedanke, der einem dabei oft kommt, ist die Frage, salopp gesagt, ob dieser Mensch dumm ist. Pierre Lamberti sagt dazu:
Aber es ist ja nach wie vor immer so, dass wenn über dieses Thema gesprochen wird, dass viele sagen, oh mein Gott, wie dumm sind denn die? Wie kann man sich das denn nur ausdenken? Und wirklich daran gehen, als wäre es ein Problem von Intelligenz. Und auch in der Forschung wurde am Anfang so darauf geschaut und man hat dann geguckt, gibt es denn da eben diese Zusammenhänge? Und wir konnten feststellen, nein, das ist keine Frage der Intelligenz. Diese Menschen sind nicht dümmer als andere. Was man tatsächlich findet, ist ein Zusammenhang mit Bildung. Das hat aber auch weniger was mit Wissen zu tun oder ja Unterschieden in der Intelligenz, sondern eher damit, dass Menschen, die einen niedrigeren Schulabschluss haben, sich häufig eben auch von der Gesellschaft ausgeschlossener fühlen.
Hier kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Diese Menschen sind nicht dumm. Allerdings fühlen sich Menschen, die einen geringeren Bildungsstand haben, oft von der Gesellschaft abgehängt. Sie fühlen sich also ausgeschlossen und suchen sich nun ihre Nischen, um sich irgendwo dazugehörig zu fühlen. Sie sind frustriert vom System, frustriert vom Arbeitsmarkt, ärgern sich vielleicht über die Regierung. Und wie das alte Sprichwort so schön sagt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wenn sich also nun in der Umgebung eines solchen Menschen beispielsweise ein Bekannter negativ über die Regierung äußert, fühlt sich dieser verstanden. Es entsteht ein gemeinsames Feindbild. Und das kann sich durch alle gesellschaftlichen Schichten ziehen.
Insgesamt ist es so, dass man zeigen kann, dass wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben, dass sie dann noch mehr an Verschwörungen glauben. Das klingt immer sehr abstrakt. Ein Kontrollverlust ist immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann Ereignisse nicht kontrollieren, die passieren, ohne dass ich irgendeine Option habe, was zu machen. Also das kann im Privaten sein, eine plötzliche Trennung zum Beispiel oder ja, wenn Menschen ihren Job verlieren und damit nicht gerechnet haben oder plötzlich krank werden und nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Das kann aber genauso im Gesellschaftlichen sein. Und da ist natürlich Corona und die ganze Pandemie spielt hier eine Rolle. Das ist eine Situation, also ich würde sagen, so ein Paradebeispiel für Kontrollverlust. Man hat so viele Informationen, mit denen man konfrontiert wird. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Viele bangen um ihre Jobs, müssen sich auf einmal mit Homeschooling auseinandersetzen, entweder für sich oder die Kinder. Das sind ja, ist eine Situation, die für Menschen Stress bedeutet und wo sie nicht weiter wissen. Und es gibt natürlich unterschiedliche Umgangsstrategien damit. Man kann sich hinsetzen und, ich weiß nicht, Gesichtsmasken nähen oder in der Nachbarschaftshilfe aktiv werden, um gegen diesen Kontrollverlust anzusteuern. Aber eine andere Option ist eben auch, Muster zu sehen, wo vielleicht keine sind, also an Verschwörungen zu glauben.
Das kommt über diese Feindbilder. Der Verschwörungsglaube ist ja im Endeffekt auch sowas wie ein Vorteilssystem gegenüber all denen, die als mächtig markiert werden. Manchmal wird eben aus vielleicht einer kritischen Haltung gegenüber denen da oben dann eben auch so ein verschwörungsideologisches Weltbild.
Kommen wir nun wieder zurück ins Hier und Jetzt. Die Pandemie ist im vollen Gange und die Regierung versucht, die Bevölkerung dazu zu bewegen, sich gegen das Virus impfen zu lassen. Wenn ich nun also bereits abgehängt bin, daheim im Homeoffice sitze, mich somit also viel im Internet bewege, kann es sein, dass ich dort zufällig etwas zu den Corona-Schutzmaßnahmen lese. Ist dieser Kommentar negativ und sagt vielleicht aus, dass Impfungen problematisch sind, kann das dazu führen, dass ich meine eigene Haltung gegenüber einer Impfung hinterfrage.
Was eine Verschwörungserzählung macht, ist ja auch oft den Zweifel einfach säen. Also selbst wenn ich nicht das ganze Paket kaufe und an die große Weltverschwörung glaube, kann es ja passieren, dass ich mich frage, naja, ist da nicht vielleicht doch ein bisschen was dran? Vielleicht stimmt es ja nicht komplett so, aber vielleicht ja, ist ein Teil davon zumindest wahr. Und das sieht man auch jetzt gerade ganz oft, dass Menschen vielleicht nicht alles glauben, was ihnen da erzählt wird von alternativen Medien, in Anführungsstrichen, aber zumindest Versatzstücke der Verschwörung ja wahr oder ernst nehmen dann. Also ich glaube, man muss sich das auch vorstellen. Man ist beispielsweise junge Eltern, gerade das erste Kind, dann sehen sie auf einmal was über Impfverschwörung, dass Impfungen zu Autismus führen und dass das verheimlicht wird von einem großen Wissenschaftskomplott. Das schürt ja Ängste, dann verunsichert das die Eltern, weil eben genau, wenn also die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind an Autismus erkranken könnte, das macht vielen Angst und dann ziehen sie sich vielleicht hier zurück.
Und dann hat sich das immer noch mal mehr gewandelt. Jetzt ist das Thema Impfen ganz groß. Impfzentren werden immer mehr als Feindbild gesehen und das zeigt sich natürlich auch in Handlungen.
Wie wir an diesem Beispiel sehen, fängt es oft ganz harmlos an. Im Fall der Impfung heißt das, ich mache mir vielleicht Sorgen darum, ob ich meinem Kind eher mit einer Impfung schaden könnte. Es kann aber gut möglich sein, dass dieser Gedanke von jemandem gepflanzt wurde, der die derzeitige Impfsituation als falsch betrachtet, Impfzentren sogar als Feindbild sieht. Dieser Gedanke ist schon sehr radikal. Aber es geht sogar noch radikaler, wie Pia Lamberti erklärt.
Man sieht das auch immer mehr, dass so Narrative kommen wie Demonstrationen sind nicht genug, wir sind im Krieg, wir müssen mit Mitteln des Krieges arbeiten und da wirklich auch dazu aufgerufen wird. Und das hat man ja tatsächlich auch immer wieder gesehen.
Kann man also pauschal sagen, dass die Leute, die derzeit auf die Straße gehen und gegen die bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gefährlich sind? Was verbindet die Demonstrierenden? Schließlich sind nicht alle von ihnen per se gegen die Impfung. Und doch gehen sie mit dieser Gruppe auf die Straße. Wie kann das sein?
Man hat also diese ja wirklich knallharten Neonazis, die diese Proteste einfach auch nutzen, weil die ja noch mal größer sind als vielleicht ihre eigenen, um noch mal stärker in die Gesellschaft reinzustrahlen, weil die Gesellschaft sich ja auch nicht richtig positioniert. Ne? Man ist ja immer noch so sehr unsicher, wie man sich dazu verhalten soll. Aber auch die, die vielleicht erstmal bürgerlicher scheinen, haben ja was davon, wenn dann Barrikaden durchbrochen werden, wenn eben die Nazis quasi den Weg freimachen für diese Proteste. Das heißt, die bedingen sich gegenseitig und das ist in dem Moment ganz häufig dann auch egal. Man ist eben im Feindbild vereint.
Was können wir also nun tun, damit es in dieser ganzen Situation nicht irgendwann eskaliert? Können wir überhaupt etwas tun, um den demonstrierenden Denialisten entgegenzutreten?
Ich wünsche mir vor allem eine Gesellschaft, die vielleicht aktiver ist. Eine aktivere Zivilgesellschaft wünsche ich mir da schon auf jeden Fall. Die da vielleicht doch sich gegen positioniert, aber es sollte schon auch einfach so sein, dass schneller reagiert wird.
Das große Problem, gerade in Bezug auf die Pandemie, ist, dass sie nicht regional begrenzt ist. Das Virus hat die ganze Welt im Griff. Das heißt, dass sich auch immer wieder Menschen zu dieser Thematik zusammenfinden können. Es handelt sich hierbei um ein weltweites Problem.
Sie sind schon gut vernetzt, ne? Es gibt viele globale große Gruppen, aber es gibt auch überall Lokalgruppen. Also die haben es wirklich geschafft, flächendeckend bundesweit Lokalgruppen zu gründen, die untereinander vernetzt sind, die wirklich dann ja auch Flyer-Aktionen zum Beispiel koordinieren, die dann auch wirklich funktionieren. Und die Kommunen kriegen das aber meistens nicht mit. Das heißt, die wissen nicht, da braut sich gerade was zusammen. Dann hat man überall diese Flyer und es gibt keine Gegenstrategie. Dementsprechend würde ich schon sagen, die sind gut vernetzt. Die haben das gut hingekriegt. Telegram leistet denen da einen Bärendienst, weil Telegram einfach nicht reagiert, weil die nichts löschen, weil die nichts blocken. Und ja, das funktioniert doch nicht verkehrt.
Fassen wir also noch einmal zusammen. Der derzeit vorherrschende Denialismus in Bezug auf die Corona-Pandemie kommt vom gemeinsamen Kontrollverlust. Menschen, die diesen Verschwörungsnarrativen Glauben schenken, fühlen sich besonders stark dadurch betroffen. Gleichzeitig glauben sie, dass sie die Situation durchschaut haben, dass sie wüssten, was wirklich hinter dem Virus oder den Schutzmaßnahmen steckt. Die derzeitige Situation ist übrigens nur eine von vielen. Es gibt auch neben den Querdenkern andere Bewegungen, die mit ähnlichen Mustern arbeiten. Dazu gehören beispielsweise die Klimaleugner oder auch die Flat-Earth-Bewegung. Wie sollte man also mit solchen Leuten am besten umgehen, vor allem in Bezug auf die strategische Kommunikation? Hierfür haben wir ein bisschen recherchiert und haben eine Strategie beim amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention, kurz CDC, gefunden. Diese gibt eine gute Schritt-für-Schritt-Anleitung. Zuerst sollten wir zuhören. Das ist vor allem wichtig, um herauszufinden, wo, wann und warum diese Theorien verbreitet werden. Aber auch, wer diese Theorien verbreitet. Es bietet eine gute Grundlage, um die Situation des Gegenübers zu analysieren. Danach soll man sich wirklich auf das Gespräch einlassen. Man sollte interagieren. Als drittes sollte man präzise, klare und einfach zu findende Informationen bereitstellen. Das kann beispielsweise auf einer Website oder auf Social Media sein. Zusätzlich sollte man sich glaubwürdiger Multiplikatoren bedienen. Das heißt, dass man sich zum Beispiel an die örtliche Kirchengemeinde oder an kommunale Sprecher wendet, um diese Information weiter zu verbreiten. Wenn es also nun zum Gespräch kommt, geben Sie den Leitfaden Fakt, Warnung, Irrtum, Fakt. Das heißt im Speziellen, dass mir ein vermeintlicher Fakt zugetragen wird. Wenn dieser falsch ist, weil er beispielsweise in einem Verschwörungsnarrativ begründet liegt, weise ich das Gegenüber darauf hin. Ich erkläre ihm, dass es sich hierbei um Desinformation handelt. Danach ist es wichtig, den Irrtum zu identifizieren. Handelt es sich hierbei um einen unbewussten oder um einen bewussten Irrtum? Bei einem unbewussten Irrtum ist die Sache ganz einfach. Ich erkläre, dass dies so nicht richtig ist und im gleichen Atemzug eben, wie es richtig ist. Ist der Irrtum jedoch bewusst, muss ich zuerst herausfinden, welche Taktik diesem vermeintlichen Fakt zugrunde liegt. Was hat also derjenige, der oder die diesen Fakt verbreitet, für ein Interesse an der Weiterverbreitung? Ein Beispiel können hier finanzielle Interessen sein, weil sie ein Produkt verkaufen wollen. Anschließend soll man die Glaubwürdigkeit dieser Person untergraben. Dies mache ich, indem ich die Taktik des Autors oder der Autorin offenlege. Handelt es sich hierbei beispielsweise um ein finanzielles Interesse? Dann sage ich das. Zum Beispiel, indem ich sage, dass meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin nur etwas verkauft werden soll. Das ist dann der vierte Schritt. Zu guter Letzt erkläre ich die Faktenlage erneut. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass dies faktenbasiert geschieht. Der letzte Fakt muss sich dabei immer auf die Desinformation beziehen und dabei leicht verständlich und im besten Fall sogar besser zu merken sein. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Im besten Fall konntet ihr anhand dieses aktuellen Beispiels das Phänomen des Denialismus besser verstehen und habt etwas gelernt. Falls ihr noch mehr solche Folgen hören wollt, schaut euch doch einfach weiter ein bisschen auf Campus 38 um. Mein Name ist Sarah Kirchhoff und ich danke euch fürs Zuhören.